Es gibt ja mal diese Bitcoin-Ist-Sätze und einer davon ist, Bitcoin ist Hoffnung. Und das ist für mich auch der mit weitem Abstand zutreffendste für mich persönlich in meinem Leben. Fiat-Systeme überall auf der Welt, würde ich sagen, spitzen sich immer mehr zu. Für Deutschland muss ich leider sagen, glaube ich, dass wir im internationalen Vergleich überhaupt nicht gut aufgestellt sind für die Zukunft. Zusätzlich kommt jetzt noch dazu, dass nicht nur das Fiat-System an seine Grenzen gerät, sondern dass wir auch noch einen Technologieschub haben durch die KI-Revolution, nenne ich jetzt mal, der ganz, ganz viele Jobs, wie sie heute bestehen, obsolet machen wird. So krasse technologische Deflation in Kombination mit einem Fiat-System ist einfach eine gefährliche Mixtur. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein gewisser Anteil internationaler Geheimdienste im Jahr 2030 sich damit beschäftigen wird, anderen Ländern oder irgendwelchen kriminellen Gruppierungen ihre Bitcoin zu stehlen. Weil, machen wir uns nichts vor, mit den nächsten ein, zwei Halvings, irgendwann wird der neue hinzukommende Supply so schmal, dass es gar nicht mehr viele andere Möglichkeiten gibt.
Was passiert, wenn ein bröckelndes Geldsystem, künstliche Intelligenz und Bitcoin gleichzeitig aufeinanderprallen? Genau darüber habe ich mit Fab von Coinfinity gesprochen. Fab beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Bitcoin, mit Geldgeschichte und der Frage, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte. Es geht um die großen Umbrüche unserer Zeit. Warum Deutschland vor schwierigen Jahren steht, warum Bitcoin geopolitisch immer relevanter wird und wieso Fab trotz aller Unsicherheiten optimistisch bleibt. Ich glaube, ich verspreche dir nicht zu viel, wenn ich sage, in diesem Gespräch sind einige wilde Aussagen dabei. Es ist eine Folge zum Mitdenken und Nachdenken. Ich wünsche dir viel Vergnügen und viele gute Erkenntnisse mit Fab.
Ja, ich bin Fab oder zumindest kennen mich die meisten Leute unter diesem Nickname. Ich bin involviert als Head of Bitcoin Education bei Coinfinity, ein Bitcoin-only Broker. Ich bin Co-Founder des deutschsprachigen Bitcoin-Verlags Apricomedia. Und treibe dadurch und durch mein Involvement auch in der frühen Phase des 21-Vereins, dadurch treibe ich mein Unwesen schon eine Weile im Bitcoin-Space, genau.
Ja, du hast den Verlag Apricomedia mitgegründet und als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, ist mir erst so richtig bewusst geworden, dass ja durch dein übersetztes Buch, der Bitcoin-Standard, eigentlich das Bitcoin-Wissen erst zu mir gekommen ist. Und ich habe mich dann gefragt, wie man einen Verlag gründet. Also hast du vorher schon Erfahrung damit oder wie ist es dazu gekommen?
Absolut gar nicht und 0,0 Erfahrungen hatten ich und der Stefan, mein Kollege, mit dem ich das gegründet habe, im Verlagswesen. Es ist tatsächlich, ich meine, du kennst das ja auch, brauche ich dir in dem Fall nicht erzählen und ich fühle mich natürlich geehrt, dass du durch eines unserer Bücher in den Bitcoin-Space gekommen bist. Aber ich brauche dir ja nicht erzählen, wie einen das Rabbit Hole mental absorbieren kann und auch was dann irgendwie Leidenschaft und Interessensgebiete angeht. Und so ist es uns halt auch passiert, dass wir Ende 2018, glaube ich, Anfang 2019 diesen Verlag gegründet haben durch, ich will gar nicht zu weit ausholen, die gesamte Story erzählen, aber durch eine Aneinanderreihung glücklicher Umstände und Zufälle sind wir eben erst bei Bitcoin gelandet und kamen dann auf diese Idee, den Verlag zu gründen, aus genau dem Need, den es bei dir dann getroffen hat, und zwar, dass es zu wenig Bildungsinhalte in deutscher Sprache gab und das ja doch, also Englisch und vor allem dann Fachenglisch und Wirtschaftsenglisch für viele noch irgendwie eine recht große Hürde ist. Das war so der Aufhänger. Wir kommen beide eigentlich aus dem Maschinenbau, also haben beide Maschinenbau studiert, hatten also gar nichts mit Verlagswesen oder auch überhaupt Medien zu tun und haben uns das tatsächlich angetan, uns selbst da ins kalte Wasser zu begeben. Heute muss ich sagen, eine der besten Entscheidungen meines Lebens, ja, by far. Das war wirklich eine sehr, sehr coole Idee, weil wir heute einfach eine, ich würde fast sogar sagen, international nahezu einzigartige Marke haben, was das angeht. Sind im deutschsprachigen Space, wirklich ist der Name echt bekannt für Bildungsinhalte, vor allem Bücher zum Thema Bitcoin. Aber ja, wie muss man sich das vorstellen? Lustigerweise im Sinne der Firmengründung ist ein Verlag mal damit gegründet, dass du irgendeine Art Firma gründest und sagst, wir sind ein Verlag, Punkt. Also was das angeht, ist es schon mal relativ einfach. Aber dann, das kennt man ja, wenn man in Deutschland ansässig ist, dann beginnt der Papierkrieg halt irgendwann. Aber ja, also Verlagsgründung unterscheidet jetzt sich erstmal nicht groß von der Gründung irgendeiner etwaigen Firma. Nur halt alles, was danach kommt, sämtliche Expertise rund um Druck und Verlegen und ISBNs und bla bla bla, da hat man halt von gar nichts eine Ahnung. Und als wir gestartet haben, war das leider auch noch nicht, gab es noch nicht so viel Claude und ChatGPT, als dass man sich das hätte schön aufbereiten lassen können, so in so einem 10-Punkte-Plan. Das heißt, wir haben uns dann einfach, ja, da durchgemogelt, sag ich mal, alles Learning by Doing gemacht und das klappt dann aber auch irgendwie.
Ja, ich finde es super spannend, weil ich bin manchmal, oder manchmal denke ich mir, ich bin super froh, dass ich nach ChatGPT sozusagen gegründet habe, beziehungsweise mich selbstständig gemacht habe, weil vieles ist halt überhaupt nicht logisch. Also gerade wenn es um Finanzamt-Themen geht und steuerrechtliche Themen. Deswegen bin ich da super dankbar. Wie war es denn mit der Übersetzungsleistung? Hast du auch selbst übersetzt? Oder wer hat den Bitcoin-Standard übersetzt? Warst du das?
Nee, ist auch eine längere Geschichte. Das war, sieht man auch im Impressum, der größtenteils der liebe Klaus Bertermann. Wir hatten damals, hole ich vielleicht zu einer kleinen Mini-Anekdote aus, wir hatten damals, weil wir, wie gesagt, von nichts eine Ahnung hatten, gegoogelt, ja, wo gibt's denn Übersetzungsbüros? Irgendjemand muss das ja für uns machen. Uns war schon bewusst, und das war seit Tag 1 uns auch wichtig, dass wir natürlich das große Problem haben, dass irgendjemand mit Bitcoin-Expertise in dieser ganzen Kette sein muss. Ansonsten wird die Übersetzung eine Katastrophe, das ist ja klar, ne? Mit Bitcoin und Wirtschaftsexpertise. Das heißt, für uns war sowieso schon mal klar, dass sowohl Stefan als auch ich glaube, jeder hat das Buch 3 oder 4 Mal Korrektur gelesen. Ja, das war wirklich eine Endlosschleife. Aber wir hatten da irgendwann dann so ein Übersetzungsbüro konsultiert, die das wiederum an Übersetzer auslagern. Und da kam das erste Ergebnis zurück, wir waren überhaupt nicht zufrieden und haben gesagt, so, ja, wir möchten mit dem Übersetzer reden, das ging gar nicht und so. Und lustigerweise war der Übersetzer, die Wahrscheinlichkeit dafür ist für mich unfassbar klein, aber der war auch irgendwie Bitcoiner oder zumindest schon mal Bitcoin-affin und das war so 2018, 2019, also das ist schon verwundersam, so rein von der statistischen Wahrscheinlichkeit. Und der fand aber das Buch so cool, dass er uns auf einem anderen Weg angeschrieben hat und gesagt hat, ob es irgendwie möglich wäre, dass statt das Übersetzungsbüro zu nennen, sein Name dort drin stehen kann, weil er findet das halt irgendwie super spannend, das Buch. Und das war eben dieser besagte Klaus Bertermann. Hat sich dann rausgestellt, dass er das eigentlich recht gut übersetzt hat, der Lektor, der dort aber eingesetzt wurde, das verschlimmbessert hat, weil er halt überhaupt gar keine Ahnung hatte, weder von Wirtschaft noch von Bitcoin. Und das ist uns dann wiederum im Nachlektorat und Korrektorat aufgefallen. Also haben wir kurzerhand uns einfach direkt mit dem Übersetzer zusammengetan, seine Originalübersetzung nochmal gefordert, die irgendwie 10-mal besser war tatsächlich als das, was wir erhalten hatten. Und trotzdem danach ging das halt, zwar unser erstes Buch, ging das 3, 4, 5, 6 Schleifen, wo wir dann nochmal überlegt haben, oh, was meint er hier genau in diesem wirtschaftlichen Zusammenhang und auf was referenziert er hier genau? Ist also schon, ja, gerade wenn es um was geht, wo man halt weiß, das ist auf Englisch damals schon das absolute Standardwerk zum Thema Bitcoin gewesen, da war unsere eigene Messlatte halt doch schon auch sehr, sehr hoch. Und wie ich auch lernen musste, du wirst niemals ein Buch rausbringen, das keinen Fehler beinhaltet. Das klappt einfach nicht, ja. Aber ich glaube, es hat dann doch ganz gut funktioniert und es ist dann auch, was Amazon-Reviews und so angeht, recht gut nachgezogen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich mit großem Abstand das bestverkaufteste deutschsprachige Bitcoin-Buch, würde ich doch mutmaßen. Und nicht nur bei unserem Verlag, sondern auch allgemein. Es ist einfach bis heute der meist empfohlene Klassiker. Das war also schon ein guter Wurf damals, dass wir damit gestartet haben, ja.
Ja, und ich finde auch diese vielen Schleifen, die du gerade beschrieben hast, die haben sich gelohnt, weil ich fand die Übersetzung sehr gut. Also ich habe das Buch
das freut mich sehr zu hören.
Sehr, sehr, sehr genossen. Es hat mich ja auch quasi geschockt im positivsten Sinne und ist mir noch bis heute gut im Gedächtnis geblieben. Ja. Wir wollen aber heute über die Zukunft sprechen. Und bevor wir zur Zukunft kommen, machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem neuen Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 11 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung, also in deine eigene Wallet. Du kannst dafür die Coinfinity-App nutzen oder dich ganz bequem im Browser am Computer anmelden. Und besonders schätze ich den persönlichen Kundensupport. Und wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% Gebühren in den ersten 6 Monaten. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Herzlichen Dank. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Werbung Ende.
Wie siehst du den aktuellen Zustand der Welt und insbesondere mit Blick auf Deutschland?
Ja, da gibt's ja einige Takes dazu, dass auch solche politischen, weltpolitischen Dinge immer in gewissen Zyklen verlaufen. Und ohne jetzt irgendwie beanspruchen zu wollen, dass ich jetzt wüsste, ob das so ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn das so ist, dass wir uns hier einem Zyklusende nähern tatsächlich, also nähern, weil, also wir sehen wirklich, die Verwerfungen auf der Welt nehmen stetig zu, was in Teilen kann man argumentieren, dem Internet an sich geschuldet ist, ne, dass Informationen sich jetzt viel besser verbreiten, aber ich glaube, du und ich, wir sind dann jetzt doch schon alt genug und haben schon genügend Jahre des Internets erlebt, als dass wir sagen können, dass die letzten Jahre die Verwerfungen international schon extrem zugenommen haben. Ja. Fiat-Systeme überall auf der Welt, würde ich sagen, spitzen sich immer mehr zu. Man sieht das halt, ne? Es ist immer nur noch eine Abwärtsspirale aus Schulden machen und Geldentwertung und höheren Steuern und bla bla bla. Und ich glaube, dieser, ich nenne es jetzt mal Makrotrend, also der Trend auf großer Ebene, der ist überall ungefähr gleich, aber es gibt halt Länder, die sind schon fortgeschrittener in dieser Problematik und weniger fortgeschritten. Also wir haben ja einige Hyperinflationen jetzt auch schon international erlebt die letzten Jahre. Und für Deutschland muss ich leider sagen, glaube ich, dass wir im internationalen Vergleich überhaupt nicht gut aufgestellt sind für die Zukunft. Das hat vielerlei Gründe, aber einer ist sicher, dass wir wirklich einen unfassbaren Wasserkopfstaat aufgebaut haben. Also eine Bürokratie sondergleichen, wo ich auch jede junge Person verstehen kann, die sagt, also hier gründen kommt für mich einfach nicht in Frage. Oder die sagt, wow, wenn ich durch bin mit dem Studium, das Erste, was ich mache, ist mal auswandern. Weiß ich was, in die Schweiz, nach Südamerika, was auch immer. Das ist so zumindest in der Bubble, in der ich unterwegs bin oder wo ich das mitbekomme, so das Sentiment. Und das zeigt halt, dass das die nächsten 5 oder 10 Jahre jetzt eher wenig positiv aussehen wird. Ne? Nämlich wenn du jetzt beobachtest, dass viele Leute den Glauben an Deutschland als Standort für ihr Leben und für ihre unternehmerischen Tätigkeiten, dass sie da Deutschland eher nicht sehen, dann schlägt das halt erst in 5 bis 10 Jahren ein. Ne? Also da sind dann, da haben wir dann die Opportunitätskosten, eines meiner Lieblingswörter oder Konzepte. Die
Bitcoin dann allgemein.
Genau.
Ein sehr beliebtes Wort, ja.
Ja, die Opportunitätskosten der nicht entstandenen Unternehmen, der dann bis dahin aber auch abgewanderten Unternehmen und all den Ideen und Dingen, die halt sich nicht hier manifestieren, weil es einfach ein bürokratischer Albtraum geworden ist. Und das ist in Teilen, glaube ich, der EU-Konstellation verschuldet, in Teilen aber auch einfach Deutschland an sich. Ne? Also was man noch als an Souveränität hat als Land in diesem EU-Konstrukt, da ist es jetzt nicht so, dass wir dann die Verfechter des freien Marktes international da sind, ne? Sondern ich habe das Gefühl, ohne jetzt zu pauschalisieren zu wollen, aber einfach so im Durchschnitt gesehen, da ist der Deutsche dann doch irgendwie findet das cool, im bürokratischen Albtraum unterzugehen oder findet irgendwie Spaß oder Gefallen an diesen überbordenden Prozessen. Und das sehe ich tatsächlich schon die nächste Zeit als Gefahr. Und das sage ich selbst als in Deutschland lebende Person. Aber da sehe ich aktuell nicht so viel Licht am Ende des Tunnels, muss ich ehrlich sagen. Wenn sich da nicht wirklich was tut, indem man wirklich entbürokratisiert und entreguliert und mehr Attraktivität für uns als Standort auch schafft, um seine Ideen umzusetzen, dann sehe ich das nicht so positiv, muss ich wirklich sagen.
Ja, also ich nehme das ähnlich wahr und ich war letzten Freitag extrem geschockt, denn ich muss mich outen und ich werde vielleicht von ein paar Bitcoinern dafür gesteinigt, aber ich höre immer noch regelmäßig in dem Podcast Lanz und Precht. Und Precht ist ja ein Philosoph, bei manchen beliebt, bei manchen nicht. Und er hatte einen krassen Take in der letzten Folge. Ich werde sie auch verlinken in den Shownotes. Ich finde die sehr hörenswert. Die liberale Demokratie, so wie wir sie heute kennen, wird nicht oder in absehbarer Zeit keinen Bestand mehr haben, wenn wir nicht an einem wirklichen Update arbeiten. So, und das war sein Haupttake in dieser Folge. Und interessant war, dass Markus Lanz dem jetzt auch nicht widersprochen hat. Und ich nehme wahr, dass sich da irgendwas ändert. Also nicht nur bei uns in der Bitcoin-Bubble, sondern auch in Anführungszeichen etablierteren Kreisen, intellektuellen Mainstream-Kreisen. Und dann habe ich diesen Ausschnitt, weil er mich so geschockt hat, im positivsten Sinne, weil ich das Gefühl hatte, oh, jetzt wachen sie auf. Den habe ich gestern auf X gepostet. Und es war der meistgeklickte Post, den ich hier gepostet habe, mit über 130.000 Views. Und dann dachte ich, okay, diese Worte von Richard David Precht, der wirklich nicht bei allen beliebt ist auf X, hat einen Nerv getroffen. Und ich würde dich gerne fragen, ob du es ähnlich siehst.
Ich glaube, mein Take dazu und der wahrscheinlich einiger Bitcoiner wäre wahrscheinlich sogar noch viel krasser. Ja, also da müsste man dieses Gesamtkonzept vielleicht sogar in Frage stellen. Aber um jetzt dediziert auf die Aussage einzugehen, da würde ich absolut zustimmen. Ich glaube, eines der großen Probleme, also grundlegend mal ist eines der großen Probleme, dass überhaupt so viral geht und so problematisch ist, sowas zu sagen. Ja, das geht nämlich viral, weil das ein super hot Take ist. Und das ist, weil wir uns irgendwie in eine total seltsame gesellschaftliche Situation verrannt haben, wo auf der einen Seite die Leute sagen, ja, in der Demokratie muss man alles sagen können, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, aber du kannst ja jetzt nicht die Demokratie an sich kritisieren. Das ist halt, und das ist einfach absolut absurd, meiner Meinung nach, ne? Denn selbst wenn man der Meinung ist, dass eine Demokratie die optimale politische Lösung ist, was ich jetzt nicht grundlegend unterschreiben würde, dann ist es ja wohl offensichtlich, dass man die Ausprägung derer und die Fundamentals dieser Demokratie durchaus diskutieren muss. Ansonsten, wie soll man sich ansonsten weiterentwickeln, ne? Und ohne jetzt den Podcast gehört zu haben, aber den Ausschnitt habe ich gesehen, was mein Take dazu wäre, was ich glaube, was eines der absolut größten Probleme ist in aktuellen liberalen Demokratien, ist, dass man ganz früh nicht eine wichtige Sache in den meisten nationalen oder staatlichen Gesetzbüchern niedergeschrieben hat, und zwar, dass das Recht auf Eigentum unantastbar ist. Das würde, glaube ich, die meisten Probleme, die derartige demokratische Systeme heute erfahren, lösen. Denn was würde das bedeuten? Also gerade in Deutschland, ohne mich jetzt genau auszukennen, haben wir ja dann, glaube ich, eine Ausnahme, von der ich den Wortlaut jetzt nicht kenne. Also, ne, wann ist Eigentum doch anfechtbar? Ich irgendwie sowas nach dem Motto, wenn das zum Wohle der Gesellschaft ist, ne, oder zum Wohle der Allgemeinheit oder so. Und das ist halt dieses problematische Schlupfloch, weil das ermöglicht solche absurden Dinge wie, dass die Leistungen, die wir vom Staat beziehen, und nichts anderes sollte das meiner Meinung nach sein, ja, das ist eine Dienstleistung, also beispielsweise jetzt, zum Beispiel wir sagen, ja, der kümmert sich um innere und äußere Sicherheit, ja, dann ist es eine Dienstleistung. Und in der Regel sind solche Dienstleistungen mit Bevölkerungszahl XY auch einfach kalkulierbar, ja. Nichts anderes machen Versicherungen, nichts anderes machen Unternehmen jeden Tag, wie den Preis für etwas zu kalkulieren. Und nur dadurch, dass es eben nicht komplett widerspruchsfrei festgelegt ist, dass das Eigentum des Einzelnen unantastbar ist, nur dadurch ist es möglich, dass Steuern prozentual aufs Einkommen erhoben werden. Ja? Statt dass es einen Preis für die Dienstleistung des Staates gibt, ich sage jetzt einfach random irgendeine Zahl, ja, sagen wir mal, in Deutschland zu leben und Infrastruktur und Sicherheit zu nutzen, kostet 500 Euro im Monat von mir aus. Ja, das ist ein Preis. Es widerspricht ja jeglichem Sinn, dass das vom Einkommen abhängig ist. Jetzt, ich verstehe schon die Argumente, aber man muss das umlegen, weil die einen können es zahlen, die anderen nicht. Das ist wieder eine andere Diskussion. Aber nehmt einfach mal grundlegend mit, dass es äußerst fragwürdig ist, dass ich das prozentual festlegen kann. Denn ich kann hier dann auch festlegen, dass das 90% meines Einkommens kostet, ja, oder 100% meines Einkommens. Und das ergibt einfach aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Und dadurch, dass wir das nicht festgeschrieben haben, dass das Eigentum unantastbar ist, denn dann würde so eine Demokratie eben nur mit einem Preis funktionieren. Ja, dann könntest du entscheiden als Bürger hier, will ich das zahlen, dann kann ich das und das und das nutzen, oder will ich das nicht zahlen, dann kann ich das eben nicht nutzen. Dadurch, dass es nicht an einen Preis gebunden ist, dem ich zustimmen oder nicht zustimmen kann, sondern ein Prozentsatz, und das bezieht sich dann auf alles, auf die Krankenversicherung, auf die Rentenversicherung, alles ist prozentual abhängig, dadurch schon mal ist halt klar, dass der Anreiz in diesem demokratischen System eigentlich nie ist, die beste Dienstleistung zum besten Preis anzubieten, sondern eigentlich immer zu gucken, wie kann ich jedes Jahr oder alle 4 Jahre oder alle wie viel auch immer Jahre, wie kann ich meine Einnahmen erhöhen, als Staat jetzt gesehen, ja, weil wieso sollte ich denn sparen müssen? Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn für mich, ja. Alles, was ich jetzt politisch entscheide, fällt vielleicht irgendwie den Leuten 2 Generationen später auf die Füße, wie zum Beispiel jetzt uns das Rentensystem bald auf die Füße fallen wird. Den Leuten, die das beschlossen haben, ist das komplett egal gewesen, ja. Das war in dem Moment gut zu verkaufen. Und das wäre eben nicht so gut und nicht so einfach zu verkaufen gewesen, hätte man den wahren Preis davon ausschreiben müssen, ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Denn, also stellt euch einfach mal euren Alltag vor, wenn alle Dienstleistungen des Staates einen definitiven fixierten Preis hätten. So viele Dinge wären einfach anders. Dann kommt noch dazu, zu all den Steuerarten, die ich hier gar nicht aufzählen will, kommt ja noch dazu, dass die Kaufkraft der Leute, die eigentlich ersparte Lebenszeit der Leute, die jetzt zum Beispiel in Euro sparen, ja dadurch auch noch angezapft wird, dass man die Geldmenge ausweitet. Ne? Und deswegen, und darauf wollte ich hinaus, diese 2 Punkte, aus meiner Sicht kann man gar keine langfristig gut funktionierende sogenannte liberale Demokratie aufbauen, insofern man nicht A, komplett uneingeschränkt das Recht auf Eigentum hat, ja, und B, man sagt, das Geldmonopol ist staatlich und nicht dem Markt überlassen. Wenn du diese 2 Punkte hast, dann kannst du jedes Land der Welt nehmen und ich garantiere dir, nach spätestens 50 Jahren oder von mir aus nach spätestens 100 Jahren geht es schief. So, es ist einfach in Stein gemeißelt, dass sich das über die Zeit dann all das passiert, was wir jetzt gerade sehen. Und wenn wir nochmal ganz kurz auf den Bitcoin-Standard zurückkommen, nichts anderes beschreibt ja Saifedean da in Teilen, ne? Dass Gesellschaften unter Fiat-Geld über die Zeit zerfallen. Und ich glaube leider, dass wir gerade zumindest einen massiven Fortschritt in dieser Entwicklung international gerade hier sehen. Ja, aber diese 2 Punkte, dass ich nochmal rausgehoben habe, ich bitte jeden darüber mal nachzudenken, wie oder ob eine Demokratie, weil einfach viele gegen den Willen weniger hier wählen können, ich sehe nicht, wie eine Demokratie so lange funktionieren kann. Denn eigentlich bist du immer im Vorteil, wenn du dich einfach auf die Seite der vielen tust, ja. Und am Ende des Tages, wer will zum Beispiel 60 Stunden die Woche arbeiten? Ja, niemand, ne? Also natürlich würden die meisten Leute dafür wählen, dass man das eben nicht muss. Ja, dass man wahrscheinlich würden 90% in Deutschland mit Ja stimmen, dass man gar nicht mehr arbeiten muss. Ja. Die Frage ist dann, wer soll es dann bezahlen? Ja, die restlichen 10%, und das wird halt nicht funktionieren. Deswegen ist es einfach ganz, ganz gefährlich, wenn das private Eigentum nicht gesichert ist, dann hat die Masse Zugriff auf das Vermögen auch der Masse, aber vor allem auch der wenigen, die damit nicht zustimmen. Und da ist halt die Katastrophe so dermaßen vorprogrammiert, dass es langfristig nicht funktionieren kann. Ja, ja. Und da bin ich mir 100% sicher. Ich befürchte leider, dass der Richard David Precht, ab und zu höre ich ja auch mal Sachen von ihm, ich befürchte leider, dass sowohl er als auch sein Kollege weit davon entfernt sind, diese 2 Mechanismen als den Kern dessen zu erkennen oder überhaupt nur daran zu denken, dass es mit dem Geldsystem zu tun hat. Aber ich glaube, das ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, recht schlüssig, dass eine Demokratie unter Fiat-Geld und unter nicht Garantie der Eigentumsrechte kann nicht funktionieren.
Ja, das Spannende an der Sache ist ja, man muss nicht zwangsläufig Bitcoiner sein, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Es gibt ja zum Beispiel Ray Dalio, der ein großer Bitcoin-Kritiker ist, nach wie vor. Ich glaube, auch letztens hat er wieder einen Shitstorm auf X ausgelöst, aber ist ja auch wurscht. Er ist ja über einen ganz anderen Weg, nämlich über historische Daten der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, zum selben Schluss gekommen, nämlich dass Fiat-Systeme immer dem Untergang geweiht sind. Er hat es natürlich nicht so formuliert. Er hat dann auch noch mit Zyklen und Geopolitik, Innenpolitik etc. Argumentiert, aber die Daten sprechen eine klare Sprache, dass das auf Dauer eben nicht funktioniert. Und was du sagst zum Thema These, Richard David Precht und Markus Lanz, die werden darüber nicht nachgedacht haben, das sehe ich auch so. Also der blinde Fleck, sich das Geld anzuschauen, wie Geld funktioniert, der ist in diesen Kreisen gigantisch. Das ist ein großes schwarzes Loch.
Das ist so verrückt, weil, ich weiß gar nicht, wir hatten es ja, glaube ich, im Switch auch kurz davon, aber falls nicht, auch nicht schlimm. Es ist halt, glaube ich, ein großes Problem, dass das Geld eine so gesellschaftlich verflochtene Technologie ist. Das ist ja auch eine Technologie, auch wenn es jemand bei Technologie an irgendwelche fancy Gadgets denkt. Geld ist auch eine Technologie und zwar die wichtigste gesellschaftliche Technologie wahrscheinlich, die es gibt. Aber weil sie eben so wichtig ist und so im Alltag und im Geld die Hälfte aller Transaktionen ist, ist es so gesellschaftlich verflochten, dass es offensichtlich das letzte Ding zu sein scheint, was Leute fundamental in Frage stellen. Vorher suchen sie den Schuldigen überall anders. Ich meine, schau dir alle Parteien an, das sind nur irgendwelche Schuldzuweisungen. Ja, weil die das machen, weil die das gemacht haben, weil das so ist. Wir sollten das aber so und man sollte das aber so. Und niemand, also nahezu wirklich niemand sagt so, ja, wie wär's denn, wenn es erstmal kein Geldmonopol in Staatshand gibt? Let's try this, ja. Kommt einfach niemand drauf, weil das so verflochten ist, dass, befürchte ich, niemand sich das irgendwie vorstellen kann, dass das ersetzt. Für mich war damals ja auch, ich hatte das, glaube ich, dir schon mal erzählt, für mich war damals, ähnlich wie bei dir, the Bitcoin Standard auf Englisch halt dann, dieser Groschen, der gefallen ist. Ne? Ich hatte hab verstanden, was politisch abläuft, dass Fiat-Geldsysteme zum Scheitern verurteilt sind und hab, egal welches Buch ich gelesen habe, das war immer so eine Problemschilderung und warum der korrupt ist und diese Partei korrupt ist und das problematisch ist. Und ich hatte nie irgendeinen Lösungsansatz. Und dann hatte ich durch den Bitcoin-Standard zum ersten Mal diesen Touchpoint mit den Austrian Economics, ja, was die einzige Denkschule ist, die fundamental erklärt, warum denn alles so abläuft, warum denn alles in Zyklen abläuft, warum jedes Fiat-System implodiert. Und das ist dann schon augenöffnend. Und da merkt man halt, dass es manchmal wichtig ist, irgendwie noch zwei Levels tiefer zu gehen und vielleicht die Wurzel des Problems anzupacken, die Grund Lagen, die Säulen der Gesellschaft zu hinterfragen, bevor man anfängt, irgendwie auf 10. Ebene irgendwelche Stellrädchen zu setzen und zu sagen, ah, der Mindestlohn, den müssen wir einfach ein bisschen hochschrauben oder da sind einfach die Mieten etwas zu hoch, lasst uns die mal deckeln. Ja, das, wenn man es mal fundamental verstanden hat, sind das alles so unfassbar, entschuldige das Wording, aber so unfassbar dämliche Lappalien, über die politisch diskutiert wird, dass man sich einfach nur an den Kopf fassen kann.
Ja, homöopathisch könnte man dazu auch sagen.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich würde mir sehr wünschen, dass Richard David Precht den Bitcoin-Standard liest. Also ich glaube, das könnte viel verändern, weil er liest ja viel, er ist ein kluger Kopf. Also zumindest nehme ich ihn als den klügsten Linken wahr, den wir aktuell in Deutschland haben.
Ganz kurze Ergänzung, man muss ihm ja auch eins lassen. Also er hat sich ja freiwillig auch, wann war das jetzt, ist das schon ein Jahr her oder weniger? Ich weiß es nicht. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Er hat sich ja auch den Massen zum Fraß vorgeworfen, ne? Durch den ein oder anderen, die ein oder andere Kritik, die er geübt hat. Das hätte er sich mit seinem Standing in Deutschland hätte er sich auch sparen können, ne? Und hätte sicher mehr Interview-Anfragen bekommen. Aber da muss ich auch sagen, ich gehe sicher bei weitem nicht d'accord mit allem, was er sagt, aber da zumindest Hut ab, dass er sich da den Wölfen selbst zum Fraß vorgeworfen hat, ja.
Und ich nehme auch wahr, dass das, was er jetzt letzten Freitag gesagt hat, genauso in die Richtung geht. Ich habe nämlich denselben Post, den ich gestern auf X gepostet habe, heute Morgen auf LinkedIn gepostet und er geht halt einfach gar nicht und es kommt nur Kritik. Also es gibt halt Kontexte, in denen kann man bestimmte Sachen nicht sagen, das hast du, glaube ich, schon angeschnitten. Und manche Sachen müssen aber mal gesagt werden, weil letztendlich kann man ja anderer Meinung sein, aber wie du sagst, diskutieren, lass uns drüber sprechen, lass uns das nicht wegschieben, nur weil es nicht ins aktuelle Weltbild passt.
Ja, wie soll sich auch ein System, von dem hundertprozentig jeder zustimmen würde, dass irgendwie das demokratische System aktuell nicht optimal ist, offensichtlich, ja, alles läuft aus dem Ruder. Wie kann man denn dann der Meinung sein, dass man das weder kritisieren, noch besprechen, noch irgendwie bessere Vorschläge bringen kann? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, ja. Also selbst wenn zu mir jemand sagt irgendwie, oh, Demokratie ist gar nichts, also wieso soll ich denn dem nicht zuhören und mir mal seinen Standpunkt anhören, bevor ich sage, ah, also liebst du Diktaturen? Hä, so, hä, das ist das? Sind wir da hingelangt, dass es nur diese zwei Optionen gibt? So, ich hoffe doch nicht, oder? Also es muss ja irgendwie, im Diskurs muss man doch rausfinden können, irgendwie welche Gesellschaftsmodelle können Sinn ergeben und welche nicht. Und vielleicht auch nur welche kleinen Parameter daran, wie die zwei, die ich vorher genannt hatte, oder in dem Fall fundamentalen Parameter daran, welche daran müsste man vielleicht ändern, um es irgendwie besser zu machen, ja? Weil das perfekte System gibt's vielleicht nicht oder werden wir vielleicht alle nicht erleben, aber ich muss ja Parameter davon diskutieren und dann anpassen können, um zu sehen, ah, läuft das besser oder läuft das schlechter, ja? Und das finde ich schon irgendwie absurd, dass wir da hingelangt sind, dass das nicht mehr funktioniert, ja.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Angst eine große Rolle spielt, Angst davor, ja, die gegebenen Strukturen verlassen zu müssen und dann kommt das Unbekannte. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Folge wert. Wir haben jetzt den Status quo einigermaßen beleuchtet und jetzt lass uns mal ein bisschen in Richtung Zukunft gucken. Ich meine, du hättest im letzten Coinfinity Switch Live, bei dem ich zu Gast war, gesagt, der Staat erhöht Steuern und macht trotzdem Schulden und das geht keine 20 Jahre mehr. Und du hast auch gesagt, dass bald kein Stein auf dem anderen steht. Was meinst du damit konkret und was für ein Szenario siehst du?
Ja, im Prinzip so ein bisschen das, was ich auch schon angefangen habe zu schildern, oder? Dass der Staat macht mehr und mehr Menschen, ob absichtlich oder nicht, kann man diskutieren, spielt auch hier jetzt gar keine Rolle, aber der Staat macht mehr und mehr Menschen durch dieses Ausufern, vor allem von Sozialsystemen, von sich abhängig. Ne? Das bedeutet, irgendwann, ich meine, wir sind jetzt bei einer Staatsquote von, ich glaube, knapp über 40%, ja, die wird irgendwann über 50% sein, dann über 60%. Und dann ist der demokratische Prozess auch mehr oder minder tot. Ja? Weil wenn das mal 60% Staatsquote sind, dann sind das die Mehrheit der Leute im Land und die werden wohl kaum dafür wählen, dass es dann weniger Staat gibt, ja, und vielleicht ihre Jobs dadurch wegfallen, ja. Das bedeutet, du hast irgendwie so eine Art Circle Jerk, wo das immer schlimmer wird, ja, weil diese Leute irgendwann einen Großteil der Gesellschaft oder vielleicht sogar die Mehrheit ausmachen. Das aber und kann man jetzt auch drüber diskutieren, aber ich würde jetzt mal sagen, der Großteil der Staatsjobs sind ja keine produktiven Jobs im Sinne dessen, dass sie irgendwie Wohlstand erzeugen, ja, sondern die müssen ja aus Steuern und oder aus Staatsschulden bezahlt werden. Das heißt, die kosten Wohlstand sozusagen. Und wenn ich da irgendwann eine Mehrheit an Leuten habe, dann ist das ja über den aktuellen demokratischen Wahlprozess auch gar nicht mehr zu lösen, ja. Dann hast du noch irgendwie 20% vielleicht oder 30%, die gar nicht wählen. Und dann sind diese Leute so dermaßen in der Mehrheit, dass du nie wieder Besserung erlangen kannst. Also ich hoffe, mein Gedankengang ist klar. Wenn nicht, dann stell gerne irgendwie eine Rückfrage. Aber wenn die Mehrheit der Leute in Deutschland mal vom Staat abhängig sind, dann ist es nahezu unmöglich, mit dem bekannten demokratischen Prozess da noch die Handbremse zu ziehen. Weil wer soll denn den dann wählen? Du wirst keine Mehrheit mehr dafür finden, die sagt, ach, also jetzt ist es mal allerhöchste Eisenbahn, meine Arbeitskollegen abzuschaffen. Ja, das wird einfach nicht passieren. Und das ist zumindest einer der Wege, die ich sehe und eines der Probleme, die ich da sehe, dass man aus diesem Zyklus nur noch sehr, sehr schwierig rauskommt, ne? Weil du auch irgendwann auch in verschiedenen Sozialsystemen auch den Punkt erreichst, wo niemand mehr sich traut, sie anzufassen, ja. Wer würde jetzt nochmal irgendwie das Rentensystem komplett in die Hand nehmen, neu aufgleisen und sagen, wisst ihr was, ab jetzt, wir müssen einen Phase-Out dieses Umlagesystems machen, ab jetzt gibt's das nicht mehr, für alle, die jetzt geboren werden, wir müssen da raus, das müssen wir anders machen, wir machen 0% Steuer auf Kapitalerträge, dass alle so viel wie möglich in Aktien sparen, bla bla bla. Wieso sollte sich das jemand antun, ja? Der stößt eine so große Wählerschaft vor den Kopf, die sich darauf verlassen hat, dass das problemlos läuft. Und das, ich habe jetzt nur das Rentensystem angesprochen, aber es gibt halt wie ganz viele staatliche Prozesse oder auch wirtschaftliche Prozesse und Bereiche, wo das Involvement so groß ist, dass es da sehr schwierig sein wird, irgendwie nochmal rauszukommen, ohne dass es vielleicht wirklich sogar einen kompletten wirtschaftlichen Kollaps gibt. Ja? Damit will ich jetzt nicht irgendwie die Zukunft schwarz malen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir halt eine Übergangszeit mal haben werden, die mehrere Jahre geht, wo einfach wirklich nahezu nichts mehr funktioniert, ja, wo wir extrem hohe Arbeitslosenquote haben. Zusätzlich kommt in diesem Prozess noch, und da haben wir ja auch drüber gesprochen, ohne dass ich jetzt schon die Brücke schlagen will, aber einfach nur, um es zu komplettieren, zusätzlich kommt jetzt noch dazu, dass nicht nur das Fiat-System an seine Grenzen gerät, sondern dass wir auch noch einen Technologieschub haben, durch die KI-Revolution nenne ich jetzt mal, der ganz, ganz viele Jobs, wie sie heute bestehen, obsolet machen wird, ja. Und da will ich gar keine Angst davor machen, dass deswegen keiner mehr einen Job hat. Ich bin der Meinung, dass immer Menschen unter sich Produkte und Dienstleistungen finden können, die für andere Wert haben, also dass Menschen immer Wert schöpfen können. Aber es kann halt durchaus sein, dass man in eine Übergangsphase kommt, wo diese zwei Sachen kollidieren, ja. Und auf der einen Seite funktioniert gar nichts mehr, auf der anderen Seite haben gerade irgendwie 30% der Leute ihren Job verloren. Was nun? Ja, weil man kann nun mal als Mensch nicht mehrere Jahre überbrücken, ohne Einkommen zu haben, wenn man jetzt nicht sehr gesegnet war. Ja, man muss trotzdem wohnen, essen und schlafen und das kann problematisch werden, oder? Machen wir uns nichts vor. Diese zwei Trends, die laufen gerade zusammen. Und das finde ich eben einfach durchaus gefährlich, vor allem in Kombination, ja. Also so krasse technologische Deflation in Kombination mit einem Fiat-System ist einfach eine gefährliche Mixtur.
Ja, und wenn man auch noch die Wirtschaftszahlen zum Beispiel in Deutschland oder auch in Europa sieht, dann gibt es ja auch keine Aussicht auf Besserung. Man könnte ja auch argumentieren, naja, wenn es genug Wohlstand gibt und Wirtschaftswachstum, dann kann man diese Kosten irgendwie stemmen. Aber es sieht nicht danach aus, dass das irgendwann möglich ist. Und was ich an der Diskussion interessant finde, wir in der Bitcoin-Community, wir haben ja eine Lösung für uns. Und ich glaube, viele von uns stellen sich auch auf das Thema Arbeitslosigkeit ein und sagen, okay, ich spare jetzt so viel es geht in Bitcoin und gehe davon aus, dass die Adoption in Zukunft steigt, dass der Preis in Zukunft steigt und dass ich ein Polster habe, um diese Phase irgendwie überstehen zu können. Was man aber im Mainstream überhaupt nicht wahrnimmt. Also Bitcoin ist überhaupt kein Thema. Die Probleme, die werden immer mehr erkannt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das so ist. Aber eine Lösung wird nicht erkannt, auch nicht auf Ebene des Individuums. Und ich frage mich, warum das so ist. Also warum ist die Bitcoin-Adoption nicht schon viel, viel stärker vorangeschritten im Mainstream? Weil auf institutioneller Ebene sehen wir ja das Fortschreiten von Bitcoin.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Vor allem gibt es auch ein, zwei Punkte, die ich sehr, sehr schade finde, aber da vielleicht gleich dazu. Warum ist das nicht weiter fortgeschritten? Ich glaube, auf der einen Seite, gerade weil die Leute gefangen sind in einer Mixtur aus Social Media, Doomscrolling für ein bisschen Dopamin, ja. Also das, wo du noch mal ein bisschen grinst am Tag, ja, ist irgendein lustiges Katzenvideo in der Timeline, ja. Auf der anderen Seite aber, weil der Rest dann wiederum von Social Media, den Medien und so voll davon ist, wie eigentlich auf der ganzen Welt nur Katastrophales passiert, ja. Da gibt's ja auch zahlreiche Studien zu, dass halt irgendwie negative Headlines werden auch immer besser geklickt, erreichen immer mehr Zuschauerschaft, weswegen es halt natürlich sich irgendwann auch mehr lohnt, zumindest wenn man werbebasiertes Medienoutlet ist, weswegen es sich dann mehr lohnt, auch diese schlechten Dinge mehr hervorzuheben, ja. Und das gibt dann auch irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja, dass alle irgendwie sagen, oh gut, die Welt geht eh vor die Hunde, ja, dann ist eh egal, weil was soll ich da für die Zukunft sparen, ist ja auch Wurst. Das heißt, es entsteht so ein Gesamtsentiment, was irgendwie auch nicht sehr, sehr hoffnungsvoll ist. Und da ist natürlich bei vielen Leuten, bei denen der Gürtel jetzt auch enger geschnallt werden musste, spätestens seit Covid finanziell gesehen, ja, wo auch alle Preise immer mehr hochgehen. Und dann ist bei vielen Leuten natürlich das nahezu Letzte, an das sie denken, ein quote-unquote spekulatives Investment, ja, in Anführungszeichen. So, das ist leider eines der großen Probleme, denn die Leute wachen dann eben nicht auf und denken, ja, hier geht doch alles vor die Hunde, aber wisst ihr was, das liegt am Geldsystem, ich hab's gecheckt, ne, auf geht's. Sondern dem muss man schon irgendwie begegnen, man muss irgendwie geschafft haben zu verstehen, dass das Geldsystem vielleicht nicht das absolute, aber eines der Riesenprobleme ist. Und erst wenn man das verstanden hat, und das, also es sagt auch wirklich, zumindest die Zahlen, die ich kenne und die Erfahrung, die ich im Space habe, sagt wirklich das, es ist viel wahrscheinlicher, dass Leute zu Bitcoin finden, wenn sie dieses Grundproblem verstanden haben. Denn die ansonsten an Bitcoin dranlaufen, die kommen irgendwie von Aktien oder so und da geht es eigentlich nur darum, kann ich jetzt damit Geld machen oder nicht? Sind wir jetzt gerade im Vierjahreszyklus im Bärenmarkt und ich kann in 2 Jahren raus mit 200% Profit oder sind wir es nicht? So, das ist dann das Wichtige, oder? Und das sind ja dann sogar Leute, die auch noch investieren. Ja? Das heißt, Leute, die zum Beispiel schon investieren, gar nicht gewohnt sind, weil für sie Aktien immer so ein, oh je, ich weiß nicht, die sind so dermaßen weit weg davon, das Geldsystem in Frage zu stellen und deswegen bei Bitcoin zu landen, dass wir uns einfach, wir befinden uns halt schon in einem schwierigen Stadium im Fiat-System, ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das spricht wieder dafür, dass Bitcoin trotzdem seinen Weg macht, dass natürlich gerade in der Zeit, wenn du das mal verstanden hast, das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ne? Also ich kenne jetzt niemanden, der auf fundamentale Weise die Probleme des Fiat-Systems verstanden hat, dann Bitcoin begegnet ist, dann Bitcoin verstanden hat und dann gesagt hat, ja, aber ist auch alles Quatsch, da bin ich jetzt wieder raus, ciao. War lustig hier auch in der Twitter-Bitcoin-Bubble, aber bis dann. Ne? Also wer es mal verstanden hat,
da gibt es noch ein Beispiel, den Statistiker, der das Vorwort von Saif Eddin Namus, Bitcoin-Standard, geschrieben hat. Und jetzt ist es, glaube ich, jemand anderes.
Nassim Taleb.
Ja, genau.
Ja, aber der am Ende des Tages auch nur, weil er irgendwie eines Besseren belehrt wurde. Er hat dann irgendwann, weiß ich nicht, 2 Jahre später, glaube ich, doch gesagt, ja, es ist halt doch ein Ponzi. Und dann ist es wieder auf über 100.000 All-Time-High gegangen und dann war er halt, glaube ich, salty.
Wieder ruhig.
So.
Okay.
Ja, so ungefähr. Stimmt, hast du aber recht. Ist ein guter Punkt. Aber da würde ich auch sagen, dass er wahrscheinlich so geniale Konzepte Nassim Taleb ausgearbeitet hat, wahrscheinlich auch nie auf tiefer Ebene das Geldsystem verstanden hat. Und ich befürchte sogar, ich meine so, auch da gab es einen Tweet mal seitens Saif Eddin, dass er das Vorwort zwar geschrieben, aber das Buch nie fundamental gelesen hat. Oh. Weil ansonsten hätte er das verstanden. Da bin ich überzeugt davon. Also intelligent genug dafür ist er eigentlich. Aber genau, worauf ich hinaus wollte ist, oder sagen wir in dem Fall 99 von 100 Leuten, also 99% der Leute, drehen sich da nicht mehr raus, wenn sie es einmal verstanden haben. Und das bedeutet halt am Ende des Tages, arbeitet die Zeit einfach nicht zwingend für uns, ja, weil wer weiß, ob das 100 Jahre geht, aber die Zeit arbeitet für Bitcoin und unserer Meinung nach damit auch für die Gesellschaft und für eine bessere, positivere, fairere gesellschaftliche Ordnung. Ja, weil wenn niemand mehr sich davon abkehrt, weil er verstanden hat, okay, das ist vielleicht nicht das perfekte, aber auf jeden Fall mal das viel, viel deutlich bessere System, dann wird das halt dazu führen, dass früher oder später der Großteil der Leute darin Geld spart, ja, in Bitcoin. Und das wiederum entzieht halt dem Fiat-System die Luft zu atmen. Das entzieht ihm die Kaufkraft, ja. Irgendwann werden da Kipppunkte erreicht. Wenn, und das ist jetzt sicher aus heutiger Sicht ein übertriebenes Szenario, aber rein hypothetisch, in hyperinflationären Währungen und Ländern passiert das, ne? Die kriegen ihr Gehalt, rennen sofort zum Supermarkt und kaufen was zu essen. Ja, so. Und um jetzt mal die Pendant, was Bitcoin angeht, zu spannen, wenn der Großteil der Gesellschaft, egal jetzt ob national oder global, kurz nach Erhalt des Lohnes, wenn noch was zum Sparen übrig ist, das in Bitcoin wechselt, ja, dann entzieht es dem Fiat-System einfach die Luft zum Atmen, weil auch da bringt Geldmengenausweitung nur etwas, wenn irgendwelche anderen Leute das Geld halten, ja. Wenn aber jeder das sofort loswerden will und sozusagen das Vertrauen ins Fiat-Geld verloren gegangen ist, dann funktioniert es auch nicht mehr, ja. Da kannst du als Staat die Steuern so hoch machen, wie du willst, wenn es wertlos ist und niemand mehr das auch nur mit der Kneifzange anfasst, dann funktioniert es halt nicht mehr, ja. Mir persönlich wäre lieber gewesen, wir sind zum jetzigen Zeitpunkt im heutigen Jahr schon ein, vielleicht zwei Schritte weiter, was das angeht, ja, und sind vielleicht schon so weit, dass schon international spieltheoretisch sich herauskristallisiert, oder für uns ist es klar, aber für Politiker nicht, für Politiker herauskristallisiert, was die Bitcoin-Sache angeht, da sparen schon so viele Leute darin, wir müssen uns da irgendwie klug aufstellen, dass wir Leute mit Bitcoin-Vermögen anziehen, dass bei uns sich mehr Wohlstand anhäuft, ja. Das haben einige Staaten oder Führungspersonen auf staatlicher Ebene sicher schon verstanden, aber halt eben noch zu wenige, als dass es sich schon richtig ausspielt, ja. Weil dann wird das so ein bisschen ein Race to the Bottom, was Regulierung angeht, ja. Dann ist im Prinzip der den freiesten Markt hat, zieht das meiste Kapital an, ja. Und das sieht man halt bei einer Bitcoin-Adoption verhältnismäßig schnell. Das gilt auch im Fiat-System, aber da sind eben die Verwerfungen ganz andere durch die Geldmengenausweitung. Genau.
Ja, lass uns gleich stärker noch in das Thema Bitcoin und Bitcoin-Zukunft einsteigen. Mhm. Bevor wir dazu kommen, du hast erwähnt, dass es zwei Dinge gibt, die du sehr schade findest im Bitcoin-Space, falls du dich erinnerst.
Genau. Also das eine ist, dass ich dachte, dass wir zu dem Zeitpunkt schon viel weiter in Adoption sind. Der zweite Punkt war, lass mich kurz überlegen. Weiß ich nicht mehr. Sorry, kriege ich nicht mehr zusammen.
Vielleicht kommt er später nochmal.
Ja, vielleicht kommt er nochmal, dann melde ich mich. Aber er war irgendwie aufbauend auf dem Punkt. Ja, aber der eine war auf jeden Fall, dass ich dachte, wir sind da schon weiter. Und daraus lässt sich eben auch schlussfolgern, dadurch, dass wir es nicht sind, befürchte ich halt, wir werden eine mehr oder weniger schlechte Übergangszeiten kaum noch umfahren können durch diese zwei vorher genannten Trends, ja, die Exzesse des Fiat-Systems und gleichzeitig den extremen Preisdruck, den KI auf nahezu alle Produkte und Dienstleistungen ausübt.
Mhm. Wenn du jetzt an die Bitcoin-Adoption der nächsten Jahre denkst, was siehst du dann wahrscheinlicher, dass die Staaten tatsächlich das Thema strategische Bitcoin-Reserve für sich erkennen und nutzen und adoptieren, oder siehst du erst starke Repressalien gegenüber Bitcoin, Bitcoin-Nutzung?
Ja, ich befürchte sowohl als auch. Es kommt aufs Land an und ich befürchte leider, dass wir uns im EU-regulierten Raum in der zweiteren Gruppe befinden, ja, in der letzteren Gruppe. Also das heißt, hier wird erstmal versucht, es wird gerade alles an Basis geschaffen, um in den nächsten Jahren, ohne dass ich jetzt irgendwie da Insiderwissen habe, natürlich nicht, aber das ist einfach so ein bisschen meine Prediction, dass in den nächsten Jahren es mehr und mehr auch der Self-Custody an den Kragen gehen wird. Ja, das ist meine große Befürchtung tatsächlich im EU-Raum. Man will das irgendwie, das Biest unter Kontrolle bekommen sozusagen, ja, gucken, dass man da von jedem Satoshi weiß, den jemand hat und wenn der da eine Transaktion stattfindet etc. pp. Parallel wird in anderen Ländern eher in eine andere Richtung gehen. Da wird, glaube ich, jetzt schon und die nächsten Jahre immer bemerkbarer erkannt werden, aha, okay, wir müssen diesem Ding möglichst freien Lauf lassen, dann kommen nämlich viele Leute zu uns, ja, die vielleicht auch viel Wohlstand darin haben. Dieser Wohlstand wiederum wird bei uns im Land dann aufgezehrt, verkonsumiert, ja, das wiederum bedeutet, dass andere Dienstleister und Geschäfte und Businesses in unserem Land davon profitieren, weil hier dieser Wohlstand konsumiert wird und hier die Nachfrage auch nach neuen Dingen entsteht. Also das haben jetzt schon bemerkbar einige Länder auf dem Zettel. Es wird sich verstärken bei einigen die nächsten Jahre. Und dann gibt's halt eben solche nationalen oder internationalen Räume wie Deutschland, wie die EU, wo man sich da eher, was Kontrolle angeht, aufstellt. Man sieht das auch an den ganzen Social-Media-Geschichten, die jetzt passieren, ne, dass man irgendwie sich verifizieren soll, wenn man einen Account auf einer Social-Media-Plattform hat und so weiter und so fort. Sehr, sehr...
Hat ja selbst Angela Merkel das befürwortet, was mich auch sehr schockiert hat, ehrlich gesagt.
Ja, und halt, also absoluter Privatsphäre und Meinungsfreiheits vor allem Albtraum und die Leute sehen es einfach überhaupt gar nicht kommen, ja. Und deswegen glaube ich, es wird beides passieren, die einen so, die anderen so. Ob bei uns jetzt irgendwann da eine massive Kehrtwende, sowohl generell als auch auf Bitcoin bezogen, stattfindet, wünsche ich mir natürlich, ja. Ich sehe es aktuell aber nicht. Also natürlich kocht hier einiges politisch hoch im Land, ja. Das Problem ist aber, und ich finde, das vergessen viele, es ist nahezu egal, wer die nächsten 4 oder 8 oder 12 Jahre die Regierung übernimmt im wahrsten Sinne des Wortes, ja, der erbt ja auch alles so, wie es heute ist, ja. Und die stehen alle vor denselben Problemen. Ja, das, was ich vorher gesagt hatte, willst du dann System A und B und C anfassen? Und im Worst Case machst du dich extrem unbeliebt und zerschießt komplett das gesellschaftliche Zusammenleben. Dafür wird es aber in 20 Jahren besser.
Leben, ja.
Genau, dafür wird es aber in 20 Jahren besser. Oder nimmst du den Ball, gibst ihn aber einfach nochmal weiter, bringst deine 4 Jahre irgendwie rum und weißt dann, auf jeden Fall für deine private Rente ist gesichert, die ist gesichert und für die ist gesorgt den Rest deines Lebens. Das ist halt so ein bisschen das Anreizproblem auch.
Glaubst du, Self-Custody wird in der EU in 10 Jahren überhaupt noch möglich sein?
Also ich hoffe tatsächlich, also ich glaube, dass man das versucht werden wird, das anzugehen. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, weil eben auch so eine gewisse Nasevollstimmung teilweise in mehreren EU-Ländern schon herrscht, dass irgendwelche solchen Vorstöße, das muss jetzt nicht nur in Bezug auf Bitcoin sein, sondern einfach generelle regularische Vorstöße, irgendwann wird sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gesamte System, so wie es heute ist, die EU, so wie sie heute ist, vielleicht zerfällt, ja. Es wäre natürlich grundlegend zu wünschen, dass es, und da sei nochmal klar gesagt, ich habe natürlich nichts dagegen, dass europäische Länder sich absprechen und man freien Handel zwischen denen betreibt, ja. Far from it. Aber das Konstrukt, wie es heute ist, ist halt, glaube ich, kein so sinnvolles, ja, mit irgendwie EU-Recht, das dann Nationales übersteigen kann und Richtlinien, die man einführen muss, egal was die Bevölkerung davon hält und so weiter und so fort. Das ist schon alles sehr fragwürdig, würde ich sagen. Und mir wäre jetzt international wenig Sentiment bewusst, wo die Leute sagen, ah, das ist einfach wunderbar, wie es läuft und hoffentlich geht's so weiter. Ne? Und da ist aber halt wichtig, A, den Mund aufzumachen, ja. Und B, dass man irgendwann einfach einen gewissen Prozentsatz an Leuten erreicht, die wirklich keine Lust mehr darauf haben, damit das dann auch irgendwie entweder zerfällt oder zumindest wenigstens mal reformiert wird. Ja, ich bin da, auch dank Bitcoin teilweise, ich bin da hoffnungsvoll, dass es irgendwann noch eine Kehrtwende gibt, auch bei uns. Weil ich glaube, am Ende des Tages sind Marktanreize und die Kraft des freien Marktes so groß, dass auch kein politischer, bürokratischer Exzess oder sonst irgendwas den freien Markt überleben oder für immer besiegen kann. Ja, es kann halt sein, dass wir davon nicht mehr viel erleben. Das hoffe ich tatsächlich nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass auch das irgendwie sein Ende haben wird.
Ja, wenn Menschen mich fragen, wie ich denn die Zukunft sehe, dann antworte ich oft damit, ja, ich weiß auch nicht, wie das neue System aussieht. Ich weiß nur, dass das alte System zu eng für uns geworden
ist.
Ja. Dass es nicht mehr zur technologischen Entwicklung passt. Und ich sage dann immer sowas wie, die Zukunft ist dezentral, zumindest die ferne Zukunft. Und tatsächlich bin ich davon überzeugt. Das ist mein utopisches Szenario für die Zukunft. Aber gleichzeitig gibt es auch KI. Und wir hatten auch im letzten Coinfinity Switch Live darüber gesprochen, dass mit KI es möglich sein wird, dass Einzelpersonen oder ganz kleine Teams mit weniger als 10 Personen Milliardenunternehmen gründen werden können. Und das geht ja eigentlich in die ganz andere Richtung, nämlich noch mehr Zentralisierung auf wenige Akteure, auch im wirtschaftlichen Bereich. Also ist die Zukunft wirklich dezentral?
Ja, ähnlich wie du kann ich das auch nicht final beantworten, aber ich würde schon sagen, insofern, als dass es dann halt, dein Beispiel genommen, irgendwie ein fünfköpfiges Team hat ein Milliardenunternehmen. Es können halt aber dann auch 100 fünfköpfige Teams 100 Milliardenunternehmen aufbauen. Weißt du, wie ich meine? Also ich würde mir erhoffen, je nach Jurisdiktion und wie sehr incentiviert man da das Unternehmertum, aber ich würde mir da halt sogar erwünschen, dass der Markt da auch extremen Wettbewerb in wirklich allen Bereichen hervorbringt, ne? Weil, und das muss man auch sagen, ganz viele der ganz, 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 ganz Großen heute, ja, also Amazon, Google etc., konnten häufig auch nur so groß werden, weil sie im Fiat-System irgendwann einen Unfair Advantage hatten, ja. Irgendwann bist du so groß, so dadurch so staatsnah und hast so viel Lobbypower und so viel Möglichkeit zu beeinflussen, dass du Hürden erschaffen kannst, schon fast die andere gar nicht kriegen können. Ne? Ich mache jetzt ein knappes, kompaktes Beispiel. Sollte irgendjemand Lobbying betrieben haben für die DSGVO, ja, weil er sowieso 300 Leute im Compliance Department hat, dann hat er sich natürlich sämtliche Konkurrenz weggeschossen, die ein Startup von 3 Leuten hat, weil einfach niemand dort diesen Overhead umsetzen kann. Ne? Und so kann halt auch Lobbyismus und Einflussnahme aussehen, ja, indem du Gesetze mit beeinflusst, bei denen du nach außen hin schon sagst, oh, wie nervig und diese Bürokratie, aber eigentlich im Hintergrund hocken Leute, die Politiker dazu drängen und sagen, ja, und mach mal noch einen Paragraph und mach mal noch einen Absatz, ja, damit Mitbewerber sozusagen gar nicht entstehen können, weil die so große Hürden haben, die müssen erstmal irgendwie 10 Millionen in die Hand nehmen, um sich rechtlich sicher aufzustellen, dass sie es einfach gleich bleiben lassen. Und das ist halt auch so ein bisschen dem Fiat-System geschuldet. Bedeutet, die Zukunft ist dann, glaube ich, auf geldtechnischer Ebene, aber auch auf unternehmenstechnischer Ebene dezentral, wenn Fiat-Systeme zumindest so verankert und dominant, wie sie heute sind, zerfallen oder massiv, massiv kleiner werden.
Das ist zumindest auch meine Hoffnung. Was wäre denn ein wildes Szenario für 2030, das du für realistisch hältst, obwohl es kaum jemand für möglich hält?
Also ich habe ein kleinen Take, der ist erstmal nicht so wild und da muss ich noch über den Wilden nachdenken. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass wer auch immer jetzt jünger als 4 oder 5 Jahre ist, niemals einen Führerschein machen werden muss.
Okay, krass.
Und aber auch gar nicht machen darf. Ja, das ist wiederum dann die Befürchtung. Also auf der positiven Seite, autonomes Fahren wird in dieser Zeit so dominant werden, dass man keinen Führerschein mehr braucht. Ja, man wird sich das per App das Ding hierher beordern, wenn man keins hat, sich reinsetzen, sich irgendwo hinfahren lassen, keine Sekunde auch nur drüber nachdenken, in den Verkehr zu gucken, sondern wahrscheinlich traurigerweise am Handy rumdatteln währenddessen oder irgendwas arbeiten. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Auf der positiven Seite, auf der negativen Seite kann es durchaus sein, dass das je nach Jurisdiktion dann auch dazu führt, weil es auch viel sicherer ist als das individuelle Fahren, dass du halt auch gar nicht mehr selbst fahren darfst. Ja. Das bedeutet, es wird Generationen geben, die wahrscheinlich jetzt schon geboren sind, die niemals sich selbst hinter ein Steuer setzen dürfen. Ist ein bisschen absurd, finde ich, wenn man aus unserer Warte drüber nachdenkt. Liegt aber auch dran, weil das Autofahren und der Individualverkehr eben ähnlich gesellschaftlich verflochten und verankert ist wie das Geldsystem. Ne? Also wenn ich das zum Beispiel eher den Schwiegereltern oder so erzählt, die halten es für komplett absurd. Die können sich das gar nicht vorstellen.
Ich habe auch gerade an Boomer gedacht tatsächlich, die alle super happy sind mit ihrem SUV und so.
Ja. Genau, und ich meine, da wird es so ein Phase-Out geben, wo natürlich dir nicht, wenn du ein Auto besitzt, das verboten wird, weil Wählerschaft groß, ja, die meisten Leute wären dagegen, also passiert das nicht. Aber dementsprechend klar ist für mich auch, dass irgendwann leider das individuelle Fahren verboten wird, weil es ist meiner Meinung nach halt, sollte schon dem Individuum überlassen sein. Aber dass generell autonomes Fahren zum Fliegen kommen wird in dieser Zeit, wie ich glaube, das ist natürlich erstmal ein großes gesellschaftliches Plus, ne? Weil wie viel produktive Zeit geht flöten dafür, dass Leute von A nach B hinterm Steuer sitzen müssen und sich konzentrieren aufs Fahren, statt irgendwie irgendwas Produktives währenddessen zu machen. Aber das halte ich jetzt tatsächlich, aber vielleicht bin ich auch zu tief in meinem Kopf schon abgedriftet in die Materie, aber das würde ich jetzt nicht für einen Bold Claim halten. Ich würde sagen, da würden mir Leute...
Ja? Ich finde es schon bold, ja. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber ich kann mir das vorstellen, ja. Ja? Ich wär auch super happy darüber. Also ich bin keine gute Autofahrerin. Und ich mag es auch nicht. Ich drücke mich da eher vor und ich würde die Zeit lieber anders nutzen. Ja,
ja, es ist, also ich... Ich meine, wer eine Weile mal zur Arbeit gefahren ist, regelmäßig oder hingependelt, der wird mir, das auch noch, und der wird mir aber auch zustimmen, dass du irgendwann in so einen Braindead-Mode kommst. Also ich hatte das früher oft. Ich bin zur Arbeit dort angekommen, auf den Parkplatz gefahren, ausgestiegen und habe gedacht, ich weiß keine Sekunde von dieser Fahrt mehr.
Ah.
Das ist einfach, weil das so repetitiv ist und das ist so verlorene Zeit. Und natürlich ist Doomscrolling auch verlorene Zeit, ja. Aber zumindest kann man dann sich selbst überlassen, was man macht in der freigewordenen Zeit. Genau. Also das wäre ein Take. Wie gesagt, aber gut, wenn du sagst, der ist bold, dann freut mich das. Ich finde den jetzt nicht so bold. Aber wie gesagt, wer jetzt unter 5 Jahren alt ist oder sagen wir mal unter 4, ich glaube nicht, dass der einen Führerschein machen muss zumindest. Ob er es darf, steht noch in den Sternen.
Hast du noch einen zu Bitcoin?
Ja, ich bin eben gerade am Überlegen. Der ist vielleicht auch nicht so bold, aber vielleicht doch spannend für den einen oder anderen. Ich kann mir gut vorstellen, du kennst ja zum Beispiel diese Hacker-Groups von Nordkorea und so weiter und so fort. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass ein gewisser Anteil internationaler Geheimdienste im Jahr 2030 sich damit beschäftigen wird, anderen Ländern oder irgendwelchen kriminellen Gruppierungen ihre Bitcoin zu stehlen. Ja? Also dass man versuchen wird, proaktiv per Hack an die Bitcoin anderer Länder ranzukommen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da so ein gewisser, bis 2030 so ein gewisses Wettrennen drin entsteht, weil, machen wir uns nichts vor, mit den nächsten 1-2 Halvings, irgendwann wird der neue hinzukommende Supply so schmal, dass es gar nicht mehr viele andere Möglichkeiten gibt. Ja, da gibt's nur noch, du kannst irgendwie jemand hacken oder du bestiehlst im wahrsten Sinne des Wortes deine Bevölkerung, weil du sagst, so, wir müssen das jetzt konfiszieren, es geht nicht anders, wir können uns nicht anders finanzieren. Oder du stellst dich früh auf und lädst dir die Taschen voll, wo man ja auch vermutet oder mutmaßt, dass das ein oder andere Land da gerade schon dabei ist.
Ja, ich bin spannend, ob die USA irgendwann mal Bitcoin zu Bitcoin-Hackern werden oder Bitcoin-Hacker ausbilden.
Ja,
und dann sich die Bitcoin von Nordkorea wieder zurückholen.
Es gibt ja auch viele Leute, die behaupten, oder was heißt behaupten, die frame das nicht so, dass das glasklar ist, aber die vermuten, dass wenn sich Bitcoin jetzt wirklich als dieses Basisgeld durchsetzen wird, zumindest mal als globaler Wertspeicher, dass die USA dann einfach Strategy konfiszieren, ja. Ob das, also dann ist natürlich der Rechtsstaat dort komplett kaputt, ja, keine Frage. Aber durchaus möglich, weil immerhin hätte man da eine sehr, sehr privilegierte Position als Staat.
Wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich habe noch ein paar kurze Fragen für dich.
Mhm.
Welche 3 politische Entscheidungen müssten getroffen werden, dass du wieder optimistisch bist für Deutschland?
3 politische, das ist eine verdammt gute Frage.
2 sind auch okay.
Ja, lass mich kurz überlegen. Also auf der einen Seite sicher irgendetwas, das uns sowohl für große Unternehmen als auch für kleine und Mittelständler, Einzelunternehmer, das uns als Standort attraktiver macht. Also irgendetwas, das die Besteuerung für Unternehmen massiv senkt, und gleichzeitig auch das Initiieren und dann Betreiben einer Firma wesentlich unbürokratischer macht, ja, ohne dass ich jetzt eine genaue Policy sagen kann, aber irgendwas, was das wirklich massiv vereinfacht, das ist das Erste. Das Zweite wäre, dass jemand Sozialversicherungssysteme komplett auf links dreht, also Renten und Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Und das Dritte wäre eher so ein Generalumschlag, dass man massiv Steuern senkt, gleichzeitig aber auch direkt kommuniziert, dass man massiv generelle staatliche Leistungen runterfahren wird, man sich konzentriert auf das Wichtigste, also einfach als Beispiel jetzt, ohne das für Vollständigkeit zu sprechen, innere, äußere Sicherheit, und nahezu alles andere dem Markt überlässt. Letzteres ist super unwahrscheinlich. Das Zweite ist auch relativ unwahrscheinlich, aber dass man die nächsten Jahre erkennen wird, dass man zumindest versucht, Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen wieder anzuziehen, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass jemand das in die Hand nimmt.
Sehe ich ähnlich, was die Wahrscheinlichkeiten betrifft, vor allem, weil wir auch ein Beispiel haben in der EU, und das ist Estland. Die haben ein ganz schlankes Steuersystem, extrem viel Bürokratie abgebaut.
Ja.
Das müssen wir eigentlich in Anführungszeichen nur kopieren. Ob das dann so einfach ist, weiß ich nicht, aber es klingt zumindest nach einem Plan.
Ja. Und ganz kurzer Gedanke aber noch dazu, und das muss man halt auch ganz klar sehen, es besteht aber halt in einem Währungsraum wie jetzt der EU unter dem Euro, traurigerweise, das kommt noch als Hebelfaktor dazu, ist halt der Anreiz auch nicht, dass du der Produktive von allen bist, ne? So, sondern eigentlich ist der am schlauesten im Eurosystem, der den Euro am meisten entwertet, ja? Weil er entwertet sozusagen den Euro auf dem Nacken aller anderen Teilhaber, ja? Das ist halt auch so ein sehr, sehr schlechter Anreiz dieser Währungsunion.
Ja, voll. Anreizkompatibel wäre was anderes, ja. Dann nächste Frage. Was glaubst du heute, was du vor einigen Jahren, vor 5 Jahren noch für total absurd gehalten hättest?
Also gut, das Problem dabei, sonst wäre die Antwort einfach, ist, dass ich natürlich schon mehr als 5 Jahre im Bitcoin-Space bin.
Ja, dann nehmen wir 10 Jahre.
Ach so, okay. Okay, also ich war einmal mangels Wissen, tatsächlich muss ich sagen, mangels Bildung, wie die meisten Menschen der Meinung, eine Wirtschaft könne nicht funktionieren, wenn man sie nicht ankurbele im Sinne der Geldmengenausweitung. Und das hat sich um 180 Grad zu 100% gedreht. Also ich bin heute überzeugt davon, dass eine Wirtschaft unter einem Hartgeldsystem, vor allem sogar einem ganz streng begrenzten, limitierten System, sogar herausragend funktionieren würde.
Und das kam wahrscheinlich auch mit unter anderem mit dem Bitcoin-Standard.
So ist es wohl. Ja. Natürlich aufbauend darauf dann auch noch zahlreiche andere sehr, sehr gute Bücher. Jeff Booth, genau. Preis der Zukunft heißt es bei uns. Price of Tomorrow heißt das Original. Das hat da sehr dazu beigetragen. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf, dann ist es von Hülsmann. Ich muss aber kurz googeln. Von Hülsmann, Die Ethik der Geldproduktion. Das war für mich auch wegweisend, dieses Buch. Richtig, richtig gut.
Oh, das kenne ich noch gar nicht. Also das werde ich jetzt auch auf meine
Bücherliste. Oh, das musst du dir einverleiben.
Gibt es auch bei Apriko?
Nee, leider nicht. Das, okay.
Deswegen kenne ich es nicht.
Sehr gut. Richtige Antwort. Nein, das ist auch ein, ich nenne ihn jetzt einfach mal Austrian Economist, ja. Dieses Buch, das hat zwar hier und da, zieht ja so Parallelen zu Religion, wo ich jetzt nicht unbedingt mitgehe, ja. Aber so an sich, was das Verständnis nochmal zu Fiat-Geldsystemen und so angeht, und auch ganz wichtig, der Moral dahinter, ja, da geht es am meisten darum. Wieso ist es denn eigentlich, wieso ist ein Fiat-Geldsystem unfassbar unmoralisch? Ja, das hat mir sehr geholfen, das zu verstehen, ja.
Okay, bin gespannt. Ich werde es relativ weit oben auf meine Bücherliste packen.
Das ist gut, das freut mich. Dann musst du mir unbedingt Feedback geben, wenn du es durch hast.
Ja, werde ich tun. Vorletzte Frage. Was müsste passieren, damit du sagst, vielleicht war meine Bitcoin-These doch zu optimistisch für die Zukunft?
Der relativ unwahrscheinliche Fall müsste eintreten, dass sich sämtliche Länder der Welt, dass sie kollaborieren, sich absprechen und sagen, so, das Ding verbieten wir jetzt in jedem Land dieser Welt. Oder sagen wir zumindest mal in 70-80% der bewohnten Fläche dieser Welt. Dann war meine These zu optimistisch, weil dann kriegt man vielleicht Bitcoin nicht tot, aber dann schaffst du es sicher, das Voranschreiten der Adoption, wie man so schön immer sagt, um mal mindestens 50, 60, 70 Jahre hinauszuzögern.
Das klingt nach einem sehr dystopischen Szenario, aber laut Spieltheorie auch wirklich absolut unwahrscheinlich.
Ja,
weil die Anreize abzuweichen von dieser Strategie für jedes Land sehr, sehr hoch sind.
Ganz genau. Und mit jedem Jahr, wo die Weltwirtschaft schlechter und schlechter wird, wird der Anreiz höher, dann doch noch einen U-Turn zu machen. Von dem her, aber ist ja unwahrscheinlich, aber dann wäre das sicher gegeben, ja.
Okay. Kommen wir zur letzten Frage. Und es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt positiv in die Zukunft blicken, beziehungsweise positiv dieses Interview schließen. Was möchtest du Menschen mitgeben, die gerade diese Umbrüche auch wahrnehmen, die vielleicht sogar sich ein bisschen vor der Zukunft fürchten? Mhm. Was gibt eine positive Aussicht?
Es gibt ja immer diese Bitcoin-Ist-Sätze und einer davon ist, Bitcoin ist Hoffnung. Und das ist für mich auch der mit weitem Abstand zutreffendste für mich persönlich in meinem Leben. Denn wenn man sich so umschaut und anfängt, die Welt zu verstehen und zu verstehen, wie alles abläuft und was alles abläuft, dann kann man nicht anders als irgendwann sehr depressiv oder melancholisch zu werden. Und da hat mir Bitcoin extreme Hoffnung gegeben. Und dabei ist auch erstmal egal, ob sich das alles zu meiner Lebzeit ausspielt oder nicht. Aber es gibt einem einfach Hoffnung, dass es eine Chance gibt, dass sich alles wieder ein bisschen bessert. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Menschen oder dass die Gesellschaft immer auf gute Ideen kommen kann. Immer irgendjemand, vielleicht manchmal relativ spät, aber doch noch die richtige Idee hat. Und wäre es nicht Bitcoin gewesen, dann wäre es irgendeine andere Idee gewesen. Aber ich bin ziemlich guter Dinge, dass Menschen immer innovativ sind und immer Auswege und Lösungen aus nahezu jedem auch noch so großen globalen Problem finden. Vielleicht ist es Bitcoin. Wenn es nicht Bitcoin war, dann wird irgendwas anderes kommen. Von dem her glaube ich, dass man die Hoffnung, dass es besser werden kann, nie aufgeben sollte, weil ansonsten, sage ich auch ganz ehrlich, egal ob einen was überdauert oder nicht, ansonsten macht das Leben auch einfach gar keinen Spaß, ja. Wenn man die ganze Zeit sich nur die Zukunft irgendwie schwarz malt, wofür sollte man dann irgendwas machen, ja? Und ich glaube, das ist dann kein Leben, was es wert ist, gelebt zu werden. Von dem her, bleibt hoffnungsvoll und sucht euch irgendwas, für das ihr brennt und das im Optimalfall noch, wo ihr sagt, oh, da kann ich dazu beitragen, dass die Welt irgendwie ein kleines Stück besser ist.
Oh, schön, ja. Da muss ich gar nichts mehr ergänzen. Fab, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß
gemacht. Und wir sehen uns auf der Zitadelle.
Genau, bis bald.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.